Ich weiß nicht, ob jemand von euch sich mit dieser Ausgabe unserer Freikirchenzeitschrift, sage ich jetzt mal, also die wir als Gemeinde in ganz Deutschland haben, auseinandergesetzt hat. Das ist die vorletzte Ausgabe. Ja, und da ging es um das Jubiläum 1844, eine Zahl schreibt Geschichte, natürlich noch im Jahr 2019. Und da ging es darum, wie wir entstanden sind und vor allen Dingen auch um die Heiligtumslehre. Ja, weil wir dadurch entstanden sind. Wenn man jetzt natürlich viele Adventisten fragt, warum bist du eigentlich ein Siebenten-Tags-Adventist? Was denkt ihr, was kommen für Antworten? Warum ist man ein Adventist und nicht in einer anderen Gemeinde? Was ist die Nummer 1 Antwort? Sehr gut. Wir feiern den Sabbat. Also das höre ich am allermeisten. Warum bist du Adventist? Was macht dich als Adventist aus? Weil wir den Sabbat feiern. Und so weiter. Ja. Aber eigentlich ist die Lehre, die uns auszeichnet, die Heiligtumslehre. Weil alle anderen Lehren, die uns von anderen Christen, sagen wir mal von den meisten Christen unterscheiden, die gibt es auch woanders. Ja. Es gibt, ich habe eine Liste von über, ich glaube, 100 oder 150 verschiedenen Kirchen, die den Sabbat feiern. Habt ihr das gewusst? Es gibt so viele. Die sind natürlich sehr klein. Aber sie gibt es, an der Zahl. Das nur als Beispiel. Das, was uns wirklich unterscheidet, das, was wir in der Bibel erkannt haben, nämlich unsere Heiligtumslehre. Und nicht nur unsere, weil sie ist für die ganze Christenheit, sie ist für die ganze Welt. Und hier kommt das Problem. Der Buchlektor im Adventverlag hat diesen Artikel geschrieben, der nennt sich Von der Endzeitprophezeiung zur Folklore. Und da wurde ich hellhörig. Ich habe diesen Artikel gelesen und habe meine Fragen gehabt. Und ich weiß nicht, wer die aktuelle Ausgabe gelesen hat. Dort habe ich einen Leserbrief geschrieben. Und ich bin auch sehr dankbar, dass der Buchlektor geantwortet hat. Er hat ist zwar nicht auf das eingegangen, so ganz, was ich angesprochen habe. Aber ich finde es sehr aufrichtig, dass sie das abgedruckt haben und dass sie sich damit auseinandersetzen. Ja, und ich möchte mich da bei ihm auch noch bedanken. Das ist ein freundschaftlicher, brüderlicher Austausch, den wir hier haben, über die Zeitschrift hinweg. Aber trotzdem hat er etwas, wo ich ein Problem mit habe. Und dieses Thema, das taucht immer wieder auf. Nämlich die Frage, die er am Ende stellt. Er sagt, im Laufe des 20. Jahrhunderts hatte sich die Vorstellung eines himmlischen Tribunals, das über die Menschheit zu Gericht saß, entwickelt. Die Worte aus Daniel 7, Bücher wurden aufgetan, bekamen einen drohenden Ton. Das Gericht begann schließlich bei den Heiligen und galt, die entscheidenden letzten Prüfungen ohne Mittler im himmlischen Heiligtum zu überstehen. Also die Menschen haben in unserer Gemeinde, wenn sie daran denken, Angst. Sie haben Angst vor dem Untersuchungsgericht. Was er jedoch nicht macht, ist, diese Angst zu relativieren und zu sagen, es sieht anders aus. Es scheint mir, als lässt er das so als Tatbestand stehen. Und jetzt noch eine Frage. Er sagt, doch bleibt es für Adventisten auch nach 175 Jahren eine herausfordernde Aufgabe, die Lehre vom Mittlerdienst Christi im Himmel für die Gegenwart relevant zu machen. Was hat die Lehre vom Untersuchungsgericht, in dem über das ewige Heil der Gläubigen entschieden wird, den Menschen des 21. Jahrhunderts in Zeiten von NSA-Überwachung zu sagen? Und ich erinnere mich, dass ich schon vor langer Zeit mit Geschwistern aus der Gemeinde gesprochen habe und ich die Antwort bekommen habe, das Untersuchungsgericht ist nicht der Grund, weshalb ich Adventist geworden bin. Ja, also ist es relevant? Worum geht es überhaupt beim Untersuchungsgericht? Ist das überhaupt biblisch oder haben wir hier eine verquere andere Meinung? Wie betrifft uns das? Ist das etwas, was man vor 150 Jahren als wichtig erachtet hatte, aber praktisch für uns hat es doch keine Bedeutung? Jesus ist am Kreuz gestorben, er wird wiederkommen, fertig, das reicht doch, oder? Was haben wir, wenn wir darüber sprechen, den Menschen des 21. Jahrhunderts zu sagen? Sind da nicht andere Themen, die da irgendwie wichtig sind und relevant? Versteht ihr, was ich meine? Ich möchte heute das Thema nennen Hoffnung aus dem Heiligtum und ich möchte hier ein grundsolides biblisches Fundament legen. Man könnte so tief in das Thema hineingehen, Heiligtum, aber ich möchte hier das Fundament legen. So, was sind die Basics, was sind die Grundzüge zum Heiligtum, die wir aus der Bibel herausnehmen können? Und ich glaube, bin fest davon überzeugt, dass für viele hier einiges neu und erhellend sein wird. Sodass wir erstmal anfangen zu verstehen, was hat es mit dem Untersuchungsgericht auf sich? Ist es biblisch und hat es uns etwas zu sagen und hat es den Menschen des 21. Jahrhunderts etwas zu sagen? Und nächsten Sabbat werde ich darauf eingehen, was hat es für uns persönlich für eine verändernde Botschaft, für eine verändernde Bedeutung? Also ich möchte mit euch das Thema heute angucken und hier geht es, ich möchte vier Dinge herausarbeiten. Vier grundlegende, also wir könnten noch weiter in die Tiefe gehen, aber ich möchte vier grundlegende Aspekte des Heiligtums des Untersuchungsgerichts heute deutlich machen. Ich habe sie folgendermaßen genannt. Erstens, der Erlösungsplan wird vollständig, ohne Untersuchungsgericht, ohne Heiligtum, ohne Mittlerdienst ist der Erlösungsplan unvollständig. Da fehlt was. Zweitens, das christliche Leben, die Beziehung zu Gott, sie wird komplett verstanden. Meine These ist, dass wenn ich nicht von dem Mittlerdienst Christi weiß, nicht von dem Untersuchungsgericht weiß, wenn ich nicht weiß, wie der vollständige Erlösungsplan ist, dann habe ich ein Problem, eine vernünftige Beziehung mit Gott zu führen, weil ich kenne sein Handeln und seinen Charakter nicht vollständig. Da fehlt was. Ja, wie lebe ich mit Gott? Drittens, Gott prüft. Ist das überhaupt biblisch? Macht er das? Dieses Prüfen, was uns manchmal Angst macht. Ich sage ja, biblisch, Gott prüft und das ist sehr gut. Das ist für uns sehr gut, dass er prüft. Wenn Gott nicht prüfen würde, hätten wir ein Problem. Und viertens, ganz wichtig, die Botschaft vom Vorwiederkommens, vom Untersuchungsgericht, sie macht Hoffnung. Und ich werde heute das an die Wand werfen mit Folien, weil wir haben sehr viele Bibeltexte. Wer mitschreibt, gerne mitschreibt, ich rate es euch, das mitzuschreiben. Wir gehen von einem Bibeltext zum anderen. Fangen wir an. Nummer 1, der Erlösungsplan wird vollständig. Hier müssen wir erstmal grundlegend von der Erlösung sprechen, wie die Bibel davon spricht. Und ich möchte es runterbrechen. Man könnte hier noch ganz viel dazu sagen. In der Theologie nennen wir das Soteriologie, also die Lehre der Erlösung. Und da könnte man ganz viele verschiedene Aspekte aufgreifen, wie das in der Bibel, vor allem auch im Neuen Testament beschrieben wird. Und ich möchte aber zwei grundlegende Dinge herausgreifen, weil sie, denke ich, so am allermeisten in der Bibel auftauchen und unserem Verständnis helfen. Jesus, das müssen wir festhalten, hat uns bereits erlöst und das heißt losgekauft, von etwas losgemacht, an dem wir gebunden waren. Und zwar mit seinem Blut als Lösegeld für die Sünde. Er hat bezahlt, so spricht die Bibel darüber. Im Griechischen wird das ausgedrückt mit den Worten Lytron, Lytrosis oder Apolytrosis. Da steckt das Wort lösen drin. Also wir waren in einem vorherigen Verhältnis festgefangen und Gott löst uns daraus. Deswegen sprechen wir von der Erlösung, weil er bezahlt und wir jetzt daraus sind. Und das ist etwas, was wir in der Antike finden, dass die Sklaven, also wir hatten in der Antike sehr viele Sklaven, ja, sie waren Sklaven bei ihren Leibeigenen und sie konnten nur davon gelöst werden, wenn sie in ihrer Lebenszeit genug Geld zusammengespart hatten, dann konnten sie zu dem nächsten Tempel des jeweiligen Gottes gehen, da bezahlen und dann waren sie der Leibeigene von diesem Tempel, von diesem Gott. Das heißt praktisch, sie waren frei, sie konnten frei leben, sie waren nicht mehr der Leibeigene bei ihren Sklaven. Und das greift die Bibel auf, weil die Menschen das damals sehr gut verstehen konnten, dass wir jetzt Gott gehören. Wir gehören ihm und dadurch sind wir frei von der Sünde, wir sind losgekauft. Das heißt aber auch, dass wir in einem Abhängigkeitsverhältnis zu Gott stehen. In der Bibel finden wir das zum Beispiel in Hebräer 9, Verse 11 und 12. Als aber der Christus kam, als ein Hohepriester der zukünftigen Güter, ist er durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist, auch nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für alle Mal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung, Lytrosis, erlangt. Er hat mit seinem Blut bezahlt. Matthäus 20, Vers 28. Gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld, als Lytron für viele. Das nur als einige Beispiele. Also Jesus hat uns bereits erlöst. Mit seinem Blut hat er bezahlt. Das zweite ist Katalasso, versöhnen. Wir müssen mit Gott versöhnt werden. Kolosser 1, Vers 21 und der folgende beschreibt das eigentlich, ohne das näher erklären zu müssen. Und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde wart nach der Gesinnung in den bösen Werken, hat er aber nun versöhnt, Katalasso, in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen. Das müssen wir jetzt auch erstmal festhalten, sofern ihr im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums. Also Gott hat bezahlt mit seinem Blut und hat uns schon losgekauft. Ja, er hat es bezahlt. Und er macht das, damit wir versöhnt werden, weil wir waren Feinde Gottes durch die Sünde. Jetzt müssen wir versöhnen. Dieser Prozess der Versöhnung, der muss aber anhalten. Was hilft es, wenn ich einen Streit habe mit jemandem, einem Mitmenschen, und ich gehe hin und ich suche die Versöhnung, ich entschuldige mich, schieße dann aber wieder den nächsten Bock und gefährde die Beziehung. Also Versöhnung funktioniert nur, wenn man in der Versöhnung bleibt. Das ist ein Prozess, das möchte ich hier betonen. Also das sind aber die beiden grundlegenden Aspekte, wie die Erlösung, wie wir zurückkommen zu Gott, wie das funktioniert, dass wir losgekauft werden und uns aber mit Gott auch versöhnen. Ja, das passiert hier drin, in unserem Kopf, in unserem Herzen. Jetzt gibt es aber ein Problem. Jesus kam auf die Erde. Er starb für uns am Kreuz. Aber das Problem der Sünde ist noch nicht behoben, oder? Die Sünde ist noch da. Der Teufel wirkt weiterhin. Die Welt geht eigentlich so weiter wie vorher. Wir sehen hier natürlich die Typologie vom Versöhnungstag. Die Opfer wurden gebracht, aber das Problem der Sünde bestand weiterhin. Und an dem großen Versöhnungstag, Yom Kippur, einmal im Jahr, wurde sich diesem Problem gewidmet. Das schauen wir uns heute nicht näher an, weil wir werden noch grundlegender an die Sache herangehen. Aber da passiert das, das können wir beobachten, wenn wir uns damit auseinandersetzen. Ich möchte festhalten, wir sind bereits errettet. Die Bibel macht es deutlich. Und diejenigen, die an unserer Lehre Kritik üben, andere Theologen aus anderen christlichen Lagern, die sagen natürlich, Christus hat uns bereits errettet. Er tilgt unsere Sünden aus. Wozu dieses Untersuchungsgericht? Die Bibel ist ja deutlich. Und ich sage ja, wir sind errettet. Alles wurde bezahlt. Aber doch sind wir noch auf das Wirken Christi angewiesen. Wir sind noch auf dieser Welt. Die Sünde und der Teufel arbeiten und wirken weiterhin. In der Theologie nennen wir das die Spannung zwischen dem Schon und dem Noch nicht. Wir sind schon erlöst, aber noch ist noch nicht alles vollendet. Es ist noch nicht fertig. Wir sind bereits Kinder Gottes, aber auf der neuen Erde sind wir noch nicht. Schon und noch nicht. Und die Bibel kennt auch diese Spannung. Wer Bibeltexte haben möchte, kann ich sie nach der Predigt geben, um das zu verdeutlichen. Das ist auch der Punkt, wo wir von einem Zwei-Phasendienst sprechen. Jesus hatte eine erste Phase seines Dienstes und dann eine zweite Phase, wo er sich dem Problem widmet. Die erste, er kommt mit seinem Blut, womit er hier auf Erden, was auf Erden vergossen hat, er geht in das Heiligtum und er bezahlt. Aber dann gibt es noch eine zweite Phase. Ich möchte ein Beispiel nehmen, wie mein Schwiegervater mir mal aus der Patsche geholfen hat. Ich hatte mir ein Auto gekauft, für sehr wenig Geld, und das Auto ist kaputt gegangen. Das war kurz vor meinem Studium. Ich wollte ein Auto haben, womit ich nach Friedensau und Nordrhein-Westfalen immer wieder hin und her fahren kann. Und das hat Öl verloren und die Werkstatt hat gesagt, das können Sie natürlich machen. Aber wundern Sie sich nicht, wenn auf der Autobahn, wenn der Motor schön heiß ist, der Motor anfängt zu brennen. weil das Öl da rauskommt. Ja, das Öl kann anfangen zu brennen. Da hat mein Schwiegervater gesagt, stopp, mit dem Auto fährst du nicht hin und her. Ich gebe dir eine bestimmte Summe Geld, die schenke ich dir und du suchst dir ein Auto aus und das kaufst du. Damit wir in Kontakt bleiben, damit du hin und her fahren kannst, damit du nicht aus der Welt bist. Und ich weiß noch, ich habe gesucht, ich habe ein Auto gefunden und ich bin mit meinem Schwiegervater gegangen und er sagt, ist es das Auto? Ich sage, ja, das ist das Auto. Er sagt, gut. Und dann sind wir zum Bankschalter gegangen und er steckt seine Karte rein und er holt diese große Summe Geld. Und ihr könnt euch vorstellen, wie dankbar ich war, oder? So viel Geld bezahlt er für mich. Und Jesus bezahlt so viel für uns. Er hat das Geld bereits abgehoben, aber noch ist der Kauf noch nicht abgewickelt, oder? Selbst wenn wir jetzt zu dem Autohändler hingehen, was wir gemacht haben, wir geben das Geld, wir schütteln die Hände, aber trotzdem gehört das Auto noch nicht mehr, es ist noch nicht abgewickelt. Man muss einen Vertrag unterschreiben. Damit ich das auch in Anspruch nehmen kann, muss ich gehen und muss das Auto anmelden. Das heißt, mit dem bloßen Bezahlen, das ist, was ich deutlich mache, ist der Prozess noch gar nicht beendet. Wir reden deswegen auch nicht von der Erlösungstat, sondern von dem Erlösungswerk, von dem Erlösungsprozess. Da gehören mehrere Schritte dazu, wie ich noch deutlich mache. Das heißt, dieses bloße Bezahlen, ich sage, ich bin so dankbar, dass du so viel Geld in die Hand nimmst und gibst. Aber erst rechtskräftig wird das Ganze, wenn man Verträge unterschreibt und wenn man alles ordnungsgemäß anmeldet, dann ist der Kauf abgewickelt, dann ist auch alles beendet. Dann bin ich nicht mehr ohne Auto, dann bin ich mit Auto. Hinkt vielleicht ein bisschen das Beispiel, aber ich hoffe, es ist deutlich geworden, das Bezahlen alleine reicht noch nicht. Es muss auch angewendet werden. Es muss beansprucht und angewendet werden. Jetzt gibt es ein Problem in der Bibel. Vielleicht habt ihr das noch gar nicht gewusst. Wir sprechen von dem Buch des Lebens. Wenn Jesus für uns bezahlt, dann stehen wir drin, aber aus dem Buch des Lebens kann man auch ausgestrichen werden. Ich habe vorhin erwähnt, in dem Versöhnungsprozess, dass man darin bleiben muss. In 2. Mose 32,33 lesen wir, nachdem die Israeliten das goldene Kalb angebetet haben, diese schwere Sünde vor Gott getan haben, dass Mose als Sinnbild natürlich für Jesus wiederum zu Gott geht und mit ihm verhandelt und er bietet etwas an, was mich immer wieder erstaunt. Er sagt, wenn es möglich ist, dann nimm mich für dieses Volk. Nimm mich. Und Gott antwortet ganz interessant, er sagt, ich will den aus meinem Buch tilgen, der gegen mich sündigt. Und das sehen wir auch in der Geschichte Israels. Immer wieder. Die gehören eigentlich zu Gott. Die haben sich auch für Gott entschieden. Die Israeliten haben sich für Gott entschieden. Sie wollten raus aus Ägypten. Sie wollten raus aus der Knechtschaft. Sie haben sich bereits auf den Weg gemacht. Aber sind sie in das verheißene Land angekommen? Nein. Das ging nicht. Sie mussten dort sterben. Diejenigen, die sich so schwer gegen Gott versündigt hatten, konnten nicht. Das war nicht möglich. Sie hatten nicht diese Bindung zu Gott. Und Gott sagt, die sind mit mir mitgegangen, aber jetzt sind sie raus aus dem Buch. Offenbarung 3, Vers 5. Wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden. Und ich will seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens. Und ich werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Also die Bibel bringt hier die Möglichkeit, aus dem Buch des Lebens wieder rausgenommen zu werden. Wir sind nicht einmal gerettet, immer gerettet. Ein Gebet reicht nicht. Es geht darum, mit Gott zu leben und bei ihm zu bleiben. Und wenn wir das nicht tun, wir haben die Möglichkeit, uns wieder von ihm abzuwenden. Dann gehören wir nicht mehr zu ihm. Wir gehören nicht mehr zu Gottes Volk. Und darum geht es in dem großen Kampf. Das ist das Thema der Bibel. Wer gehört zu Gott und wer nicht? Deswegen sind die Täuschungen da. Deswegen tobt der Satan, weil er versucht, die Leute abzuziehen. Und hier steht es auch, wer überwindet, der wird nicht rausgelöscht. Jetzt können wir natürlich gegenfragen, was ist mit dem, der nicht überwindet? Und das bringt mich zum nächsten Punkt, aber ich möchte abschließen diesen ersten Punkt mit einem Zitat aus dem großen Kampf von Ellen White. Die Fürsprache Christi im Heiligtum droben für den Menschen ist ein ebenso wesentlicher Teil des Heilsplanes wie sein Tod am Kreuz. Mit seinem Tode begann er das Werk, das zu vollenden er nach seiner Auferstehung gen Himmel fuhr. Also wir sehen, dass dieser Kampf noch wirkt, der Kampf der Heiligung, der Kampf gegen die Sünde, aber, und das sagt auch Ellen White, sie definiert Heiligung nicht als ein besser werden, besser werden, besser werden, so wie wir das manchmal machen, sondern sie sagt, Heiligung ist der beständige, immerwährende Kampf gegen die Sünde und der wird erst zu Ende sein, wenn wir einen neuen Leib erhalten, wenn Jesus wiederkommt. Das ist Heiligung und weil das noch anläuft, ist dieser Prozess hier wichtig zu sehen, wer gehört wirklich zu Gott, wer bleibt denn, wer kämpft denn dann noch überhaupt? Den Abschluss des Sündenproblems, den bringt erst Gott und er wird den Widersacher dann bekämpfen. Kommen wir zu Punkt 2, das christliche Leben, die Beziehung zu Gott, wird dann komplett verstanden. Und hier möchte ich etwas ganz deutlich machen, ein Prinzip aus der Bibel. Glaube und Werke gehören zusammen. Ja, und ihr kennt vielleicht die Diskussion, Glaube oder Werke. Und hier wird Paulus gegen Jakobus zum Beispiel ausgespielt. Das ist das Problem, was Luther hatte. Der Jakobus spricht so viel von Werke, aber der Paulus, der Glaube. Und er fügt hinzu, durch Glaube allein, was ja nicht so in der Bibel steht, das steht so nicht im Grundtext. Luther fügt es hinzu, um es noch deutlicher zu machen. Und Jakobus nennt er eine stroherne Epistel. Er sagt, da steht Christus nicht im Mittelpunkt. Deswegen ganz nach hinten hat das an die Bibel geschoben, genauso wie die Offenbarung. Ganz nach hinten, weil das ist nicht so wirklich Evangelium. Ja? Römerbrief ist viel wichtiger. Da spricht er von Glaube. Aber ich möchte es deutlich machen. Glaube und Werke gehören zusammen. Es geht nicht nur um das, was wir theoretisch in unseren Köpfen tun, sondern es geht darum, wie wir in unserem Leben, wie wir handeln, wie wir leben. Und Jesus spricht ja ganz viel davon. Alles andere, wenn der Glaube überbetont wird oder die Werke überbetont werden, ist Verzerrung der Bibel. Wie ist das mit Paulus und Jakobus? Ich denke, ganz einfach geklärt. Wir lesen in Römer, Kapitel 3, Vers 27 und den nächsten Vers. Wo bleibt nun das Rühmen? Es ist ausgeschlossen durch welches Gesetz? Das der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. So kommen wir nun zu dem Schluss, dass der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt wird, ohne Werke des Gesetzes. Oh, hier steht es ja, ohne Werke, oder? Aber wir müssen schauen, worüber spricht Paulus? Was sind denn die Werke des Gesetzes? Und welches Gesetz überhaupt? In seiner Argumentation kommt er direkt im nächsten Kapitel. Er bringt das Beispiel. Was wollen wir denn sagen, dass Abraham, unser Vater, nach dem Fleisch erlangt hat? Also was ist das Fleisch? Wer aber Werke verrichtet, dem wird der Lohn nicht aufgrund von Gnade angerechnet, sondern aufgrund der Verpflichtung. Wer dagegen keine Werke verrichtet, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Also wir merken, er kommt auf Abraham zu sprechen und den Werken nach dem Fleisch, einer Verpflichtung. Das ist, worüber Paulus spricht und was meint er? Wir sehen es in Römer 4, Vers 10, also einige Verse weiter. Wie wurde er ihm nun angerechnet? Als er beschnitten oder als er noch unbeschnitten war? Nicht als er beschnitten war, sondern als er noch unbeschnitten war. Also das einzige Thema, worüber Paulus hier spricht, wenn er an die Römer schreibt, an die Christen und Juden in Rom, war das Thema, was wir immer wieder in der Bibel finden, im Neuen Testament, die Auseinandersetzung über die Beschneidung. Das heißt, wenn er sagt, nicht mit Werken, sondern mit Glaube, dann meint er mit Werke die Werke der Beschneidung. Was meint er aber mit Glaube? Im Galaterbrief sagt es Paulus gerade heraus, was sein Verständnis von Glaubensgerechtigkeit ist. Er sagt in Galater 5, Vers 6, und ich nehme mir die Hoffnung für alle, weil ich finde, sie bringt das sehr gut rüber, bei ihm gilt allein der Glaube, der sich in Taten der Liebe zeigt. Das heißt, Paulus meint hier nicht, dass man hier nichts tut, dass man passiv ist, dass man nur theoretisch irgendwie denkt und an Gott glaubt, sondern er sagt, der Glaube, der zeigt sich natürlich in Taten der Liebe. Das heißt, der Glaube bei Paulus ist etwas ganz Praktisches, ganz normal. Und ich sage euch, der Paulus wird mit dem Jakobus auf der neuen Erde sitzen und sie werden uns gemeinsam lehren und werden sagen, wir haben immer das Gleiche gesagt. Schauen wir uns an, was Jakobus sagt. Jakobus 2, Vers 14. Was hilft es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann ihn denn dieser Glaube retten? Ich nehme dir die Hoffnung für alle, weil sie so schön in unser Thema passt. Kann man mit diesem Glauben vor dem Gericht bestehen? Also er sagt Werke. Aber was meint er? Wurde nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerechtfertigt? Als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar brachte, siehst du, dass der Glaube zusammen mit seinen Wirken wirksam war und dass der Glaube durch die Werke vollkommen wurde? Also er spricht ja nicht über die Beschneidung, wie Paulus. Paulus sagt, die Beschneidung, was kann euch das nützen? Es geht um den Glauben. Und der Glaube bei Paulus zeigt sich in den Taten der Liebe. Und Jakobus sagt, natürlich Werke. Aber welche Werke meint er? Er meint die Taten der Liebe. Er meint den Glaubensgehorsam. Natürlich zeigt sich darin der Glaube. Paulus und Jakobus sind da völlig zusammen. Problem gelöst. Glaube und Werke gehören zusammen. Und wenn wir in der Bibel lesen, wird das immer und immer wieder deutlich. Prediger 12, Vers 14. Denn Gott wird jedes Werk vor ein Gericht bringen, samt allem Verborgenen. Es sei gut oder böse. Das heißt, wir reden auch von zwei verschiedenen Arten von Gerichten. Das Endgericht, wo die bösen Werke gerichtet werden, aber die guten Werke kommen auch vor ein Gericht. Alles kommt vor ein Gericht. 2. Korinther 5, Vers 10. Denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl Gottes offenbar werden, damit jeder das empfängt, was er durch den Leib gewirkt, also getan, das Werk, ja, was er getan hat. Es sei gut oder böse. Alles kommt in ein Gericht. Weil das Gericht in der Christenheit wird oft verstanden, als dass, wenn Jesus kommt und da bereits klar ist, dass die, die zu ihm gehören, mit ihm gehen und die nicht zu ihm gehören, letztendlich ihr Urteil erfahren. Aber hier sagt es, alle kommen vor das Gericht. 1. Korinther 4, Vers 5. Darum richtet nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das im Finstern Verborgene ans Licht bringen und die Absichten der Herzen offenbar machen wird. Und dann wird jedem das Lob Gottes zuteil werden. Darum geht es natürlich. Hier geht es nicht um eine Glaubensgerechtigkeit aus Werken, sondern was wir in unserem Leben tun, das ist natürlich das, was in unserem Herzen ist. Es geht im Grunde natürlich um das Herz. Und so einfach ist das. Es geht um unser Herz. Sind wir da wirklich aufrichtig? Offenbarung 22, Vers 12. Und siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um an jedem so zu vergelten, wie sein Werk ist. Und das lesen wir immer wieder in der Bibel. Römer 2, Vers 5. Gott wird vergelten nach seinen Werken. Oder Offenbarung 2, Kapitel weiter vorher. Das Meer gab die Toten heraus und jeder wurde gerichtet nach seinen Werken. Die Bibel ist voll davon. Die Menschen werden gerichtet nach ihren Werken. Also können wir den Glauben und die Werke voneinander trennen und die Werke minder betonen. Die Bibel, fühlbar auf jeder fünften Seite, weist uns darauf hin, nein, es geht um die Werke. Die Werke werden beurteilt und die Werke sind dafür ausschlaggebend, wie unser Lohn ist. Aber natürlich ist die Werke offenbaren das, was in unserem Herzen ist. Kommen wir zum nächsten Punkt. Gott prüft, und das ist auch gut so, prüft er überhaupt? Finden wir das in der Bibel? Und wenn, und da stellen sich vielleicht die meisten die Frage, hat es Gott nötig zu prüfen? Der doch alles weiß, der alle unsere Gedanken kennt, der doch unser Herz kennt, wieso muss denn da geprüft werden? Wer hat denn das überhaupt nötig? Und macht es mir nicht Angst, dass er prüft, dass er sich da alles anschaut? Ich meine, es gibt Dinge, die Gott bei mir sieht, dafür kann ich mich nur schämen, weil das die Sünde in mir drin ist, die er sieht. Und wir alle fallen unter das Urteil. Wir alle haben Dinge in unserem Herzen, in unserem Kopf, für die wir uns nur schämen können. Ist das wirklich so gut, dass Gott das alles sieht? Würden wir uns nicht lieber wie Adam und Eva verstecken vor Gott? Warum prüft Gott? Und prüft er überhaupt? Wir wollen jetzt mal gucken, ganz am Anfang der Bibel, prüft Gott überhaupt? Und da fängt es gleich bei der Schöpfung an. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sah alles, was er gemacht hat, und siehe, es war sehr gut. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der sechste Tag. Also Gott stellt hier fest, die Dinge, die er gemacht hatte, waren sehr gut. Die waren gut. Aber für wen ist diese Feststellung? Ich meine, ich bin Handwerker gewesen, aber in meinem Herzen bin ich immer noch Handwerker, ja. Und wenn wir was fertiggestellt hatten, dann wurde nochmal kontrolliert. Da muss nochmal Maß genommen werden, da muss das alles nochmal geprüft werden. Oder wenn wir irgendwas gebaut haben, ist das jetzt alles nach Vorschrift? Ja, es ist gut, das kann man jetzt so abnehmen, wir können die Baustelle verlassen, alles ist in Ordnung, Unterschrift, fertig. War das für Gott nötig? Musste er sein, das, was er gemacht hatte, nochmal drüber schauen? Habe ich das jetzt so richtig gemacht? Natürlich ist, wenn Gott prüft, das für uns da. Weil wir leben heute in dieser Welt, wo wir sagen, heute ist überhaupt nichts gut. Aber wir können den 1. Mose im Schöpfungsbericht lesen, Gott hat es mal gut gemacht. Das war alles sehr gut. So, dass wir heute die Gewissheit haben, dass es mal sehr gut war und dass Gott das gut gemacht hat, damit wir das erkennen. Das heißt, diese Prüfung, diese Feststellung ist nicht für Gott, der muss das nicht wissen. Der weiß, dass die Dinge, die er macht, gut sind. Wir müssen wissen, dass es mal gut war. Und die Menschen damals mussten wissen, dass es gut war. Wo prüft Gott noch? Ja, direkt beim Sündenfall. Da rief Gott, der Herr, den Menschen und sprach, wo bist du? Ja, als ob Gott nicht wüsste, wo der Mensch ist. Da sprach er, wer hat dir gesagt? Hast du etwa vom Baum gegessen? Oder später, warum, sagt er zur Frau, warum hast du das getan? Also viele Wer- und Warum-Fragen und viele W-Fragen. So kommt Gott jetzt hier in den Garten Eden, nachdem der Sündenfall passiert ist, und sagt, was ist denn hier los? Was ist denn passiert, als ich weg war? Ich habe überhaupt nichts mitbekommen. Gott weiß natürlich, was da geschehen ist. Aber kennt ihr das? Wenn vielleicht euer Kind etwas getan hat, was es nicht tun sollte, und ihr fragt, was hast du da getan? Was in anderen Worten heißt, bist du dir bewusst, was du da getan hast? Denk mal darüber nach, was du getan hast. Ja, wo bist du? Und was sagt Adam? Ja, wir haben uns gefürchtet und haben uns versteckt. Gott geht hier pädagogisch vor. Er prüft die Situation, damit wir anfangen, sie zu verstehen. Und wir machen das in der Erziehung mit den Kindern genauso. Wir stellen die Fragen, aber wir als Eltern, wir wissen, was passiert ist. So, hey, du hast die Tasse vom Tisch geworfen, aber wir fragen, was hast du da getan? Gott prüft für uns. Ganz interessant auch bei Sodom und Gomorra, bei der Vernichtung. Und der Herr sprach, das Klagegeschrei über Sodom und Gomorra, wahrlich, es ist sehr groß. Und ihre Sünde, wahrlich, sie ist sehr schwer. Ich will doch hinabgehen und sehen, ob sie ganz nach ihrem Geschrei, das vor mich gekommen ist, getan haben. Und wenn nicht, so will ich es wissen. Und danach fängt Gott an zu verhandeln mit Abraham. Vielmehr, Abraham fängt an, mit Gott zu verhandeln. Ja, aber wenn da noch Gerechte sind, so und so viele, so und so viele. Am Ende kommen sie auf 10, wenn da noch 10 Gerechte sind. Vielleicht kamen sie sogar noch auf einen. Ja, wenn da noch ein Gerechter ist. Und die Engel kamen ja hin und haben ja diejenigen, die gerettet werden wollten, rausgeholt, nicht wahr? Gott prüft und guckt, ob das wirklich so ist. Die Stadt sollte vernichtet werden. Und Abraham hat ein großes Interesse daran, ob das jetzt wirklich notwendig ist. Da sollte doch keiner vernichtet werden, der reines Herzens ist, der bei Gott sein wollte, dem vielleicht seine Taten leid tun. Und jetzt kommen wir auch zu dem Punkt für die Relevanz des Menschen des 21. Jahrhunderts. Die Frage, warum lässt Gott all das Leid zu? Warum passieren alle diese schrecklichen Dinge? Ist Gott gerecht? Ist das nicht die Frage, die die Menschen, wenn sie über Gott nachdenken, beschäftigt? Ist Gott gerecht? Und das ist die Frage des großen Kampfes. Das ist die Frage, die Satan stellt. Ist Gott gerecht? Gott ist ungerecht in allem, was er tut. Und manchmal scheint es mir, als kann Gott es nur falsch machen. Wenn er im Alten Testament dahergeht und sagt, die Sünden dieser Völker sind so schwer, die opfern ihre Kinder und keine Ahnung was, da muss ein Gericht, das kann ich nicht so weitergehen. Dann sagen sie, oh, der grausame Gott des Alten Testamentes. Und wenn Gott sagt, ich lasse die Dinge laufen, weil ich glaube, da kann auch was Gutes vielleicht daraus werden, Menschen könnten sich noch umkehren, ja, warum lässt Gott die Dinge einfach so laufen? Warum greift er nicht ein bei all dem Leid auf der Erde? Warum macht denn Gott nichts? Also ständig diese Frage, ist Gott gerecht und warum all dieses Leid? Und Gott prüft und er wird eine Entscheidung treffen, wo wir am Ende, wenn die Bücher aufgetan werden, sagen können, ja, Gott ist gerecht. Was sagen die Engel in Offenbarung Kapitel 17, Offenbarung Kapitel 19? Wahrlich und gerecht sind deine Gerichte. Am Ende erkennen auch sie es, ja. Als die Menschen nach dem Ende der Gnadenzeit so verstockt sind, dass kein Gericht, kein Wegweiser des Himmels mehr dazu führen kann, dass die Menschen sich zu Gott bekehren wollen, dass sie Buße tun von ihren schlimmen Werken. Sie bleiben dabei. Und die Engel sagen, es ist nur gerecht. Es wird offenbar werden bei einem jeden Menschen, was im Herzen ist. Und Gott prüft für uns, damit wir das verstehen. Und das ist das große Thema, das beschäftigt die Menschen. Deswegen muss Gericht gehalten werden. Ich möchte ein weiteres Beispiel nehmen. Das Untersuchungsgericht im Buch Hesekiel, Kapitel 1 bis 11. Ich kann jetzt hier nur so Auszüge rausnehmen, aber macht das mal. Lest mal bei euch zu Hause Hesekiel, Kapitel 1 bis 11. Es ist so spannend. Was passiert hier? Wir sehen in Kapitel 8, wie etwas passiert, was so bezeichnend ist für diese ganze Thematik. Nämlich die Priester des Volkes Israel, wie sie Götzendienst und Schande im Innersten des Tempels treiben. Ja, der Hesekiel kriegt diese Vision. Und Gott fragt ihn, ich zeige dir noch größere Gräuel. Und er sieht, dass die irgendwelche Bilder im Tempel haben. Und der Hesekiel denkt sich, oh Mann, was ist denn hier los? Und er sagt, ich zeige dir noch Schlimmeres. Am Ende sieht er, wie die Priester zwischen Tempel und Brandopferaltar stehen, ihren Rücken zum Tempel drehen und sich anbetend vor der Sonne niederwerfen. Das ist ein interessantes Bild. Die Menschen stehen zwischen Brandopferaltar, was das Sinnbild ist für das Opfer Jesu. Das heißt, sie sind daran vorbeigegangen, aber sie sind nicht mehr im Tempel, sondern denen drehen sie den Rücken zu und werfen sich anbetend von der Sonne nieder. Hier könnte man spekulieren. Haben sie das Opfer vielleicht akzeptiert, aber den Tempel, die Wahrheit des Tempeldienstes, der Heiligtumslehre, lehnen sie ab und meinen, Gott anzubeten, aber beten die Sonne an? Man könnte spekulieren, wie dieses Bild in Hesekiel Kapitel 8 gemeint ist. Aber hier geht es um den Missbrauch des Tempels und des Priesterdienstes. Und dann passiert Folgendes, es wird Gericht gehalten in Jerusalem, in Israel. In Hesekiel 9, Vers 2 bis 4 lesen wir, und siehe, da kamen 6 Männer auf dem Weg und das Gericht kommt aus dem Tempel heraus. Das ist ganz interessant, das Gericht kommt vom Tempel. Und siehe, da kamen 6 Männer auf dem Weg von oberem Tor her, das nach Norden schaut. Und jeder hatte seine Waffe zum Zerschlagen in der Hand. In ihrer Mitte aber war ein Mann, der trug ein leinenes Gewand. Wer trägt ein leinenes Gewand? Der Priester natürlich. Und hatte ein Schreibzeug an seiner Hüfte. Das heißt, er ist bereit, um Dinge aufzuschreiben, um zu notieren. Diese gingen hinein und stellten sich neben den ehernen Altar. Da erhob sich die Herrlichkeit des Gottes Israels von dem Cherub, über dem sie gewesen war, hin zur Schwelle des Hauses, und er rief dem Mann zu, der das leinerne Gewand trug und das Schreibzeug an der Hüfte hatte, und der Herr sprach zu ihm, geh mitten durch die Stadt, mitten durch Jerusalem und mache ein Zeichen an die Stirn der Leute, die seufzen und jammern über all die Gräuel, die in ihrer Mitte verübt werden. Hier geht es nicht so sehr um die, sage ich mal, um die Dinge, die sie in der Gesellschaft tun, dass sie die Armen übervorteilen und ausbeuten und Gewaltverbrechen verüben. Vorrangig geht es darum, dass sie den Priesterdienst missbrauchen. Es geht vorrangig darum, dass sie die Wahrheit Gottes in den Dreck ziehen durch Götzendienst. Und vielleicht geht es dir auch so, dass du manchmal über das jammerst und seufzt, wenn du darüber nachdenkst, was in der christlichen Welt manchmal passiert, wie über Gott und Gottes Sache gesprochen wird, wie mit den Dingen der Bibel umgegangen wird. Im nächsten Kapitel lesen wir, und er redete mit dem Mann, der das leinerne Gewand trug, und sagte, geh hinein zwischen das Räderwerk und dem Cherub und fülle deine Hände mit glühenden Kohlen, die zwischen den Cherubim sind, und streue sie über die Stadt. Da ging er von meinen Augen hinein. Nun, ich habe bei einem Theologen gelesen, der das schon als Gerichtsbotschaft wertet. Aber wo sehen wir glühende Kohlen? Glühende Kohlen in der Bibel eigentlich sind ein Zeichen der Reinigung. Ja, die glühenden Kohlen die Lippen von Jeremia wurden mit glühenden Kohlen gereinigt. Ja? Von Jesaja, tut mir leid. Also wir sehen, dass es ein Symbol der Reinigung eigentlich ist. Und der, der aufschreiben sollte, der führt jetzt einen Prozess der Reinigung durch. Aber auf der anderen Seite lesen wir auch Folgendes. Und es geschah, als der Mann, der das leinerne Gewand trug, gebot und sprach, hole Feuer aus dem Raum zwischen dem Räderwerk, zwischen den Cherubim. Da ging dieser hinein und trat neben das Rad. Da streckte ein Cherub seine Hand zwischen die Cherubim nach dem Feuer, das zwischen den Cherubim war, und nahm davon und gab es dem, der das leinerne Gewand trug, in die Hände. Er nahm es und ging hinaus. Also er ging dann aus dem Tempel mit dem Feuer und dann wurde Gericht gehalten. Da waren Menschen, die waren betrübt darüber, was passierte mit Gottes Wahrheit, und die wurden aufgeschrieben und versiegelt. Und über die anderen kam das Gericht. Sehr interessante Thematik hier in Hesekiel Kapitel 1 bis 11. Also wir sehen, dass in der Bibel mehr vom Untersuchungsgericht die Rede ist, und wir könnten noch weitere Beispiele liefern, als wir denken. Die Bibel ist voll davon. Aber was wir auch hier wahrnehmen, wer hält denn das Gericht? Wer ist dieser Mann im leinenen Gewand? In Johannes 5, denn der Vater richtet niemand, sondern alles Gericht hat er dem Sohn übergeben. Und er hat Vollmacht gegeben, um Gericht zu halten, weil er der Sohn des Menschen ist. Ich kann nichts von mir aus tun, sagt Jesus, wie ich höre, so richte ich. Und mein Gericht ist gerecht. Denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen des Vaters, der mich gesandt hat. Jesus richtet. Ist das nicht eine wundervolle Tatsache, dass Jesus das Gericht hält und nicht irgendjemand anders? Er war von Anfang an dabei. Er kennt all unsere Leiden und er beurteilt gerecht. Jesus ist jemand, der gern vergeben möchte. Jesus ist nicht schnell zum Urteil. Er möchte vergeben. Er möchte jeden, wo auch nur möglich, retten und raushaben aus dem Schrecken. Das ist ein wundervolles Zitat. Im himmlischen Heiligtum ist er, Jesus, derselbe, der er auf Erden war. Und das vergessen wir manchmal, wenn wir über die Thematik nachdenken. Jesus ist so wundervoll, wenn wir von ihm in den Evangelien lesen. Sein Charakter, wie er für die Menschen da ist. Die ausgestoßen sind, wie er ihnen hilft, wie er Menschen heilt. Der Richter im Himmel, Jesus Christus, ist genau derselbe, wie er auf Erden war. Das ist der, der richtet. Wie sollte mir das Angst machen? Es ist doch Jesus, der richtet. Denn wir haben nicht einen Hohenpriester, Hebräer 4, Vers 15, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise und doch ohne Sünde. Er kennt doch das, was uns betrifft. Der urteilt da nicht einfach grob drüber hinweg. Der ist nicht so wie wir. Wie schnell richten wir andere Menschen, oder? Wie schnell urteilen wir andere Menschen ab? Jesus ist nicht so. Und das ist der Richter im Untersuchungsgericht. 1. Johannes 1, Vers 2. Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater. Jesus Christus, den Gerechten. Es ist wundervoll und ich halte mich daran fest, Jesus ist der, der richtet. Und das bringt mich zum allerletzten Punkt. Die Botschaft vom Vorwiegungsgericht macht Hoffnung. Und das ist ein weitaus wichtiges Prinzip, was wir festhalten müssen. Das Gericht ist für die Heiligen. Das Gericht ist nicht gegen uns. Es sollte uns keine Angst machen, es schüttelt uns nicht durch. Es ist für uns. Wir profitieren davon, dass Jesus im Himmel ist und prüft und Gericht hält. Warum? Hier kommt noch eine weitere Thematik hinzu. Kommt bald in der Lektion dran. Daniel Kapitel 7. Wir haben diese Macht, die wirkt und Gottes Wahrheit kaputt macht. Ja, wir lesen ja noch mehr davon in Daniel, im Buch Daniel, dass die Wahrheit des Heiligtums des Himmels zerstört wird. Das Evangelium wird kaputt gemacht. Und die Gläubigen, die wirklich Gläubigen, die sich an Gott halten, nicht nur die nur so tun, weil diese Frage muss geklärt werden, sondern die sich wirklich an Gott halten, die werden von dieser Macht bedrängt und verfolgt. Und deswegen muss Gericht gehalten werden. Und wir sehen diesen Kampf in Daniel 7. Ich sah, wie dieses Horn, das kleine Horn, gegen die Heiligen Krieg führte und sie besiegte. Aber dann kommt Gott, bis der, der alt an Tagen war, kam und das Gericht den Heiligen des Höchsten gegeben wurde. wir werden dann Gericht halten später und die Zeit anbrach, dass die Heiligen das Königreich in Besitz nahmen. Und wieder einen Schwenker zur anderen Seite, was Daniel sieht in der Vision. Und er wird Worte gegen den Höchsten und reden und wird die Heiligen des Höchsten aufreiben. Und er wird danach trachten, Festzeiten und Gesetze zu ändern. Und sie werden in seine Hand gegeben werden für eine Zeit und zwei Zeiten, eine halbe Zeit. Aber das Gericht wird sich setzen und man wird seine Herrschaft wegnehmen, um sie zu vernichten und zu zerstören bis zum Ende. Und das Reich und die Herrschaft und die Größe der Reiche unter dem ganzen Himmel wird dem Volk der Heiligen des Höchsten gegeben werden. Satan wirkt durch all seine Mittel, aber Gott wird für seine Leute eintreten. Ich bin so dankbar, dass Gott Gericht hält. Wenn du auf Gottes Seite stehst, dann kannst du das Gericht nur ersehnen. Du freust dich, dass das Gericht da ist. Psalm 26, lest es zu Hause komplett, wunderbar. Schaffe mir Recht, Schafat. Ja, eigentlich heißt es wörtlich übersetzt, Herr, richte mich. Wann habt ihr das letzte Mal gesagt, Herr, richte mich? Ja, klingt nicht so positiv, aber es ist etwas Positives. Herr, richte mich, schaffe mir Recht, denn ich bin in meiner Lauterkeit gewandelt und habe mein Vertrauen auf den Herrn gesetzt. Ich werde nicht wanken, ich bleibe bei Gott. Prüfe mich, Herr, ja, untersuche mich und erprobe mich, läutere meine Nieren und mein Herz, denn deine Gnade ist mir vor Augen und ich wandle in deiner Wahrheit. Und es geht weiter in diesem Psalm, dass er beschreibt, da sind die anderen und sie tun so schreckliche Dinge und ich will nicht dazu gehören, ich will wirklich zu dir gehören. Herr, prüfe mich, Herr, richte mich, Schafat. Und wir sehen es auch in Offenbarung 6, Vers 10. Da rufen die Seelen unter den Altar, wie lange, o Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, richtest du nicht und rächst nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen. Sie sehnen sich nach dem Gericht. Und es wird ihnen gesagt, und in jedem von ihm wurden weiße Kleider gegeben. Und es wurde ihnen gesagt, dass sie noch eine kleine Zeit ruhen sollten, bis auch ihre Mitknechte und ihre Brüder vollendet wären, die auch wie sie getötet werden sollten. Das heißt, die getötet wurden, sinnbildlich, fragen ihr nach der Gerechtigkeit, wann ist es endlich zu Ende? Und es ist so interessant, dass gesagt wird, dass in der Phase, wo sie eigentlich tot sind, in dieser Phase ihnen weiße Kleider gegeben werden, sie aber noch weiter ruhen sollten. Ja, das ist das Vorwiederkunftsgericht. Vorher wird entschieden, wer zu Gott gehört und wer nicht. Und auch die jetzt ruhen, werden weiße Kleider bekommen, es wird über sie entschieden. Römer 8, Vers 33, 34, wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Und jetzt sehen wir die Fortschreitung, was ich auch am Anfang erwähnt hatte. Es ist nicht einfach das Kreuz und bumm und fertig, sondern wir haben einen Erlösungsprozess. Jetzt sagt Paulus, wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist, ja mehr noch, der auch auferweckt worden ist, der auch zur Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Wir reden immer so viel über das Kreuz. Versteht mich nicht falsch, das Kreuz ist der Mittelpunkt unseres Glaubens. Aber meine Lieben, wenn wir in das Neue Testament schauen, bei den neutestamentlichen Autoren, was wird mehr betont? Der Tod Christi oder die Auferstehung? Die neutestamentlichen Autoren in ihrer Zeit sprechen viel mehr von der Auferstehung. Paulus sagt sogar an anderer Stelle, wenn er nur gestorben wäre, dann hätten wir keine Hoffnung. Er ist auferstanden. Und jetzt sagt er, zum Glück dient er ja da oben. Er macht ja noch viel mehr. Leute, wenn wir nur auf das Kreuz blicken, so wie in den Kirchen oft, ja, oder hier, wenn man auf Ländereien unterwegs ist, dann sieht man diese Kreuze, wo Jesus tot am Kreuz hängt. Wenn das allein unser Blick ist, dann haben wir keine Hoffnung. Unser Erlöser lebt und er wirkt die ganze Zeit für uns. Das ist mein Jesus. Nicht der einfach tot und tatenlos am Kreuz hängt, sondern der lebt. Wir müssen den ganzen Erlösungsplan uns betrachten. Nimmt das Untersuchungsgericht das Kreuz aus dem Fokus? Nein. Wie gesagt haben, er hat da bezahlt. Lieber Gott, danke, dass du bezahlt hast. Aber das Untersuchungsgericht ist Teil des kompletten Erlösungsplans. Es macht ihn vollständig. Lukas 18, Verse 6 bis 8. Das wäre eigentlich eine eigene Predigt wert. Gott aber, wird er nicht seinen Auserwählten Recht schaffen, die Tag und Nacht zu ihm rufen, wenn er auch lange zuwartet mit ihnen? Ich sage euch, er wird ihnen schnell Recht schaffen. Doch wenn der Sohn des Menschen kommt, wird er auch den Glauben finden auf Erden. Das ist das Gleichnis vom ungerechten Richter, der nur handelt, weil die Witwe ihm so lange auf die Nerven geht, dass er sagt, na komm, jetzt kümmere ich mich um ihre Angelegenheit. Und Jesus sagt uns, hey, wenn das bei den Menschen schon so ist, bleibt beständig im Gebet, Gott wird sich um euch kümmern. Vielleicht kennt ihr das, dass man das so auslegt, dass man sagt, wenn der Herr kommt, wird er Glauben finden auf Erden. Ja, am Ende wird die Gesellschaft so verfallen sein, alles wird so säkular sein, und die Menschen tun schlimme Dinge, da wird er doch gar keinen Glauben finden mehr auf Erden. Und es gibt Christen, die sagen, dass die Kirchen alle kaputt sein werden. Die gehen gar nicht mehr in die Kirche, weil die sagen, ja, am Ende wird ja kein Glauben mehr auf Erden sein. Nein, Christus spricht von einem speziellen Glauben. Wird er diesen Glauben finden auf Erden? Und das ist mein Appell, mein Weckruf, meine Frage an euch. Wird er diesen Glauben finden, dass wir Tag und Nacht zu ihm flehen und beten und sagen, Herr, richte mich, verschaffe mir Recht. Untersuchungsgericht, ja bitte. Wir haben vier grundlegende Aspekte betrachtet. Der Erlösungsplan wird vollständig. Das Blut ist bezahlt, das Kreuz ja, aber der Rest muss auch dazu. Das christliche Leben, die Beziehung zu Gott wird komplett verstanden. Wir theoretisieren nicht rum in unserem Glauben, sondern wir leben unseren Glauben. Und daran wird an einem jeden und auch für die anderen Welten offenbar, was in unserem Herzen ist. Gott prüft und das ist gut so. Wenn er nicht prüfen würde, dann würde er auch nicht das, was so schlimm läuft auf der Erde, wieder richten können. Und wir werden am Ende sagen, danke, dass du geprüft hast. Gut, dass du keine willkürlichen Entscheidungen triffst und dass du uns auch noch Einblick gewährst in das, warum und wie du entschieden hast. Und vor allen Dingen die Botschaft vom Vorwiederkunftsgericht, sie macht Hoffnung. Meine Lieben, ist das nicht eine Botschaft für die Zeit heute, für die Menschen von heute, die sich nach Gerechtigkeit sehnen, die das Leid auf der Erde sehen, die sich fragen, ob Gott gerecht ist, die Hoffnung und Zukunft für ihr Leben brauchen, das Vorwiederkunftsgericht, der Mittlerdienst Jesu, dass Jesus jetzt etwas tut für uns und dass wir mit ihm leben, das ist die Botschaft für unsere Zeit. Und die Botschaft haben wir als Siebentags-Adventisten. Es ist die Drei-Engels-Botschaft und die muss mit Pauken und Trompeten in die Welt hinausgebracht werden. Ich möchte abschließen mit zwei Zitaten, die das einfach nochmal zusammenfassen sollen. Gericht ist Erlösung. Aus dem Buch von Martin Pröbstle, Himmel auf Erden. Das Gericht ist Erlösung. Es stellt die Erlösung keinesfalls in Frage, sondern vervollständigt sie. Das Gericht ist nicht der Zeitpunkt, an dem Gott entscheidet. Also es ist nicht der Zeitpunkt, an dem Gott entscheidet, ja, ich gucke jetzt mal, ob er uns annimmt oder verwirft, sondern an dem er unsere Entscheidung endgültig fixiert. Es geht darum, ob wir ihn angenommen haben oder nicht. Eine Wahl, die sich in unseren Werken offenbart. Ganz einfach. Und zuletzt noch Ellen White aus dem Großen Kampf. Das himmlische Heiligtum ist der echte Mittelpunkt des Werkes Christi für die Menschen. Das geht jede Seele an, die auf Erden lebt. Es erschließt unseren Blicken den Erlösungsplan bis an das unmittelbare Ende der Zeit und offenbart den siegreichen Ausgang des zwischen der Gerechtigkeit und der Sünde stattfindenden Kampfes. Es ist von größter Wichtigkeit, dass wir alle diese Vorgänge gründlichst untersuchen und imstande sind, jedem, der uns fragt, einen Grund zu geben der Hoffnung, die in uns ist. Und mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, lieber Freund, ich hoffe, dass diese Hoffnung auch in dir ist. Und ich glaube, es ist deutlich geworden, dass wenn diese Hoffnung nicht in uns ist, wir diese Hoffnung bekommen sollten. Lebt mit Gott, lebt mit Jesus, sucht die Beziehung zu ihm, erkennt, dass er da ist und für uns sorgt. Und wir werden mit voller Hoffnung und Zuversicht auf die Zukunft blicken und wir werden das unseren Menschen weitergeben. Und nächste Woche werden wir weitergehen und wir werden sehen, was das ganz praktisch mit unserem Leben macht, was Jesus gerade im Heiligtum für uns tut. Das Gericht ist Hoffnung und diese Hoffnung, sie soll in euch bleiben. Amen.